für alle Formen des Spiels, und es gibt sehr viele verschiedene Formen des Spiels, aber was für alle Formen des Spiels irgendwie doch kennzeichnet ist, ist, dass sie jeweils eine ganz besondere Sphäre dem Menschen öffnen, eine Sphäre, in der der Mensch etwas tun kann, das sich selbst genügt, das also nicht einem anderen irgendwie außerhalb des Spiels verorteten Zweck oder Nutzen dienlich ist, sondern wer spielt, spielt immer um des Spielens willen. Spiele sind so gesehen zweckfreie Handlungen von Menschen. Das ist das eine. Und das andere ist, Spiele, die wirklich Spiele sind, führen Menschen zusammen. Also Spielen ist immer eine gemeinschaftliche Aktion. Man spielt immer mit jemandem oder wenigstens mit etwas anderem. Aber man braucht immer ein Gegenüber, mit dem man spielen kann. Und schließlich, allen Spielen ist gemeinsam, dass sie etwas zum Vorschein kommen lassen oder dass sie etwas zeigen, was sich außerhalb des Spieles so nicht zeigen könnte und auch nicht zeigen würde. Wenn man diese drei Aspekte zusammennimmt, also Zweckfreiheit, etwas zum Vorschein kommen lassen und Gemeinschaftlichkeit, dann hat man, glaube ich, drei Grundsignaturen des Spieles gefunden, mit denen man relativ weit kommt, wenn man ein Spiel definieren möchte.
Ja, ich finde vor allen Dingen den Aspekt interessant, dass es sozusagen mit Ernst betrieben werden muss, irgendwie dieses Spiel, damit es ja einfach geschieht auch. Und gleichzeitig ist es aber nicht nützlich in dem Sinne. Sozusagen, ich finde diese Ambivalenz zwischen, ich bin Spielverderber, weil ich zum Beispiel die Regeln doch nicht ganz so ernst nehme und dann aber auf der anderen Seite, Mensch, ärgere dich nicht, darf ich dann nicht zu schlechter Verlierer sein, weil sonst sozusagen wird mir entgegengeworfen, ja, das ist doch nur ein Spiel.
Ja, also das ist schon ein eigentümliches Phänomen, auf das Sie da hinweisen, was aber gerade die ganz besondere Magie von Spielwelten ganz gut beschreibt. Also das, was man begreifen muss, um zu verstehen, wie Spiele funktionieren oder warum sie überhaupt funktionieren können, ist, dass alle Spiele, die die Menschheit ersonnen hat, immer in einem bestimmten Spielraum oder in einem bestimmten Spielfeld und zu einer bestimmten Spielzeit stattfinden. Und dann kommt als Drittes noch hinzu, sie haben ein gewisses Regelwerk. Und aus Spielraum, Spielzeit und Spielregel wird eine eigene Welt erzeugt, die einer eigenen Logik folgt. Und man kann das Spiel nur spielen, wenn man sich auch als Spieler bedingungslos dieser Logik unterwirft. Tut man das nämlich nicht, ist man Spielverderber. Also Sie können halt nicht einfach beim Fußballspielen dahergehen und den Ball in die Hand nehmen und sagen, ist mir doch egal. Dann verstoßen Sie gegen die Logik des Spiels und zerstören dadurch eigentlich diese magische Spielwelt und machen sich in den Augen Ihrer Mitspieler extrem unbeliebt, weil die nichts lieber wollen, als genau in dieser Spielwelt, diese Spielwelt einzutauchen und ganz und gar in ihr aufzugehen. Und der Witz ist nun, wenn Sie halt sich auf ein Spiel einlassen und im Spiel sind, dann ist der Vollzug dieses Spieles bedingungsloser Ernst. Ja, also Sie können halt nicht einfach hergehen und so tun, als ob dieses Spiel Sie nichts angehen würde. Wenn Sie halt mit Ihren Kindern, Mensch, ärgere dich nicht, spielen und die Kinder merken, Sie sind nicht wirklich bei der Sache, ja, weil Sie sagen, das ist ja nur ein Spiel und ich muss mich hier nicht irgendwie engagieren, dann werden Sie erzürnte Blicke Ihrer Kinder ernten oder die werden Sie aus dem Spiel heraus katapultieren, weil Sie keine Lust haben, mit ihnen zu spielen. Jeder, der irgendwie in so einer Spiellogik drinsteckt und sich von der Dynamik eines Spiels mitreißen lässt, der weiß, wie ernst das ist. Ja. Nicht ernst ist es immer nur aus der Perspektive des Zuschauers, der von außen in diese Spielzeit oder in dieses Spielfeld hineinblickt, der sich aber eben den Spielregeln und der Logik dieses Spiels gar nicht unterworfen hat. Der kann sagen, oh, was da passiert, ist ja nur ein Spiel. Aber der ist eben auch nicht Teil des Spiels und ist nicht in diesem magischen Spielraum selber mit verzaubert.
Der Spielraum sozusagen wird begrenzt durch tatsächlich eben Raum, Zeit und Regeln auch. Und Sie haben gerade gesagt, dass in dem Spiel immer etwas stattfindet, was über das Spiel selbst hinausweist. Was bedeutet das?
Da müssen wir jetzt gucken, was genau über das Spiel hinausweist bedeutet. Also was ich sagen wollte ist, in einem Spielraum, in einer Spielzeit zeigt sich etwas, was ich nur innerhalb des Spiels zeigen könnte. Ich versuche es jetzt mal an verschiedenen Beispielen aus den verschiedenen großen Spielfamilien vor Augen zu führen, die wir unterscheiden können, wenn wir in die Welt der Spiele gucken. sind zum einen die Geschicklichkeitsspiele. Der übliche Spielraum oder das Spielfeld für Geschicklichkeitsspiele ist die Manege im Zirkus. Das ist der klassische Ort dafür. Ja, da steht der Jongleur oder der Akrobat, die machen irgendwelche wundersamen Kunststücke. Und man weiß eben nicht, gelingt es oder gelingt es nicht. Das macht die Spannung des Spiels aus. Ja, der Spielraum ist ein Raum der Unberechenbarkeit. Sie können nicht vorhersagen, was darin geschieht. Deswegen ist das Spiel so aufregend. Und was sich dann darin zeigt, nämlich dass der Jongleur 14 Kegel in der Luft jonglieren kann, zeigt sich halt nur in dem Spielraum. Es genügt völlig sich selber. Und es hat keinerlei Bedeutung für das Leben vor und nach dem Spiel oder jenseits der Manege. Außer, dass man daran, dass man dem Ganzen beiwohnt, zuschaut, Applaus klatscht und begeistert ist, was Menschen doch alles Großartiges leisten können. Anderes typisches, klassisches Spiel ist das Glücksspiel. Ja, das ist jetzt nicht im Zirkus, das ist eher im Spielcasino. Auch da zeigt sich etwas, von dem Sie vorher nicht wissen, was sich zeigen wird und ob es sich zeigen wird. Nämlich beim Roulette zum Beispiel, ob Ihnen das Glück wohl gesonnen ist und Sie gewinnen oder nicht gewinnen. Sie können es nicht berechnen, Sie können es nur herausfinden, indem Sie mitspielen und sich auf dieses Spiel einlassen. Und auch nicht anders ist es bei der großen Familie der Schauspiele. Also alles, was sich irgendwie mal aus dem Theater entwickelt hat, ob das jetzt Oper, Ballett, Schauspiel, Kino oder was auch immer ist, ja, auch da wissen sie nicht genau, wenn sie abends ins Theater gehen, wie denn Hamlet dieses Mal auf der Bühne erscheinen wird und ob der Romeo seine Julia wirklich liebt oder nicht. Sie finden es nur raus, indem sie diesem Spiel beiwohnen und schauen, wie es denn dieses Mal ausgeht. Auch hier zeigt sich etwas nur innerhalb der Spielwelt, auf der Bühne, im Theater. Und sie wissen nicht, wie es genau sein wird. Und schließlich natürlich bei den vielleicht beliebtesten und die meiste Aufmerksamkeit auf sich lenkenden Spielen, nämlich die Wettkampfspiele oder die Gewinnspiele, wie sie im Stadion stattfinden, da wissen sie eben auch nicht, ob Bayern gegen Dortmund gewinnt oder Dortmund gegen Bayern und wenn ja, wie. Deswegen ist das Spiel so spannend und sie finden es halt nur raus oder es kommt halt nur raus, indem dieses Spiel wirklich vollzogen wird. Also was ich damit sagen will, im Spielgeschehen kann sich etwas zeigen, können Sie etwas entdecken, das Sie begeistert, das Sie hinreißt, mit dem Sie so nicht rechnen konnten, was überraschend ist oder zumindest auf jeden Fall nicht vorhersehbar war. Aber was sich da zeigt, hat für die Welt jenseits des Spiels zunächst mal keine unmittelbare Relevanz und Bedeutung. Sie können dem Ganzen einfach beiwohnen, können sich daran freuen und können dann wieder nach Hause gehen. Und genauso die Spiele. Die spielen ihr Spiel und wenn das Spiel rum ist, dann ist das Spiel eben aus. Und wenn man halt auch im Spiel gegeneinander gespielt hat, ist man nachher, gibt man hinten am Ende des Spiels, gibt man sich wieder die Hand und ist wieder befreundet. Und wenn sie auf der Bühne Julia gespielt haben und ich Romeo, sind wir zwar während des Spiels ein Liebespaar, aber hinterher gehen wir wieder unsere eigenen Wege. Nicht, das ist für das Gelingen des Spiels und für den Zauber, die Magie des Spiels so wichtig, dass diese Grenze zwischen der Spielwelt und der Nicht-Spielwelt immer klar gezogen ist. Ja, das ist eben auch wichtig, um sozusagen die Problematiken, die sich heutzutage teilweise um Spielwelten herum gruppieren, besser zu fassen zu bekommen. Wenn wir jetzt zum Beispiel eben bei dem Fußballspiel bleiben, was ja nun einfach ein extrem populäres Spiel ist. Während dieses Spiels, ich habe selber lange Zeit Fußball gespielt und ich weiß auch von Profis, dürfen Sie als Spieler nicht an die Siegprämie denken. Also Sie dürfen nicht mit Ihren Gedanken jenseits des Spielfeldes oder jenseits der Spielzeit sein. Dann können Sie nicht mehr spielen, dann ist das Spiel für Sie vorbei. Dann sind Sie nämlich plötzlich ein Unternehmer im Fußballtrikot und nicht mehr ein Mitspieler und Sie sind aus der Spiellogik rausgenommen. Und das Gleiche gilt eben für Glücksspiele, die am Spielautomaten stattfinden. Ja, das ist dann eben auch kein Spiel, was da stattfindet, sondern eigentlich ein ökonomischer Akt. Sie stehen vor dem Spielautomaten nicht, weil sie Spaß daran haben, hier ein Spiel zu spielen, sondern weil sie Geld damit verdienen wollen. Dann sind sie aber eben nicht Spieler, sondern sie sind jemand, der als ökonomischer Agent unterwegs ist. Und wo immer sowas passiert, wo also wo eigentliche Spiele mit einer anderen Logik überlagert werden, wie eben der Logik der Ökonomie, der Logik des Geldverdienens, da gehen die Spiele kaputt und das führt dann auch schnell zu sowas wie Abhängigkeit und Spielsucht und dann hat das Spiel wirklich ein Ende.
Ja, ich finde das Beispiel des Fußballs besonders interessant, weil es ja tatsächlich so ist, also weil ich den Spielenden auch in den höheren Ligen zugestehen würde, dass sie tatsächlich spielen einerseits und andererseits denke ich, sind sie natürlich dem Druck ausgesetzt, gewinnen zu müssen, auch wenn dann die Praxis ist, dass sie versuchen, nicht daran zu denken, weil sie schon wissen, dass sie dann nicht spielen können.
Ja, sie dürfen daran denken. Wenn Sie beim entscheidenden Elfmeter an die Siegprämie denken, dann geht der Ball mit Sicherheit entweder dem Torwart geradewegs in die Arme oder irgendwie, wie man im Fußballer-Jargon sagt, in die Karpaten, also weit übers Tor. Das Spiel funktioniert nur, solange Sie quasi voll und ganz in der Spiellogik gefangen sind. Und indem Sie in ihr gefangen sind, sind Sie ja frei. Das ist ja das Großartige am Spiel. Das Spiel wird eben wirklich verdorben dadurch, wenn andere Logiken oder andere Dynamiken sich da reinmengen.
Ja, unsere Spiele sind immer eingebaut in die Logik unserer Gesellschaft und die Logik unserer Gesellschaft ist, so sagen Sie auch in Ihrem Buch, bestimmt von einem menschlichen Modell. Das Modell nennt sich Homo economicus und sagt, dass der Mensch vor allen Dingen nach Rentabilität, Nutzen und Effizienz seiner Handlungen strebt. Nun ist das ja kein Geheimnis, dass wir in einer kapitalistischen Gesellschaft leben, in der wir größtenteils eben genau diesen Kategorien auch unterworfen sind. Und Sie sagen, gut, der spielende Mensch, der sozusagen der Homo ludens, muss irgendwie gerettet werden. Inwiefern sollte denn unsere Gesellschaft Ihrer Meinung nach oder wo spielerischer werden?
Ich glaube, es ist für unsere menschliche Lebendigkeit fundamental wichtig, dass wir uns nicht ganz und gar von diesem Menschentypus oder dieser Menschenart des Homo economicus beherrschen und dominieren lassen. Das ist aber etwas, was in unserer heutigen Gesellschaft zunehmend passiert. Fast alle Bereiche unserer Lebenswirklichkeit werden inzwischen durch ökonomische Kriterien und ökonomische Parameter bestimmt. Ja, das gilt längst nicht mehr nur für den eigentlichen Business-Bereich, sondern das Gesundheitswesen, das Bildungswesen, das Sozialwesen, alles Bereiche, in denen inzwischen das ökonomische Denken, das eben, wie Sie gerade gesagt haben, nach diesen Werten Effizienz, Produktivität, Rentabilität, Profitabilität und so weiter geordnet ist. All diese Bereiche werden davon beherrscht. Und eben dieser Homo economicus beziehungsweise dieses ökonomische Denken greift eben auch nach den Spielen aus. Der ganze Bereich der Online-Spiele wäre hier zu erwähnen. Denn auch da handelt es sich um Spiele, mit denen Menschen über das Internet schlicht und ergreifend Geld verdienen wollen. Ja? Und die Internetökonomie funktioniert ja so, wissen wir alle, durch Werbeflächen verdienen Anbieter im Netz immer dann, wenn sie Menschen an ihre Seiten binden, also wenn sie quasi Aufmerksamkeit erzeugen und dafür Sorge tragen, dass die Verweildauer auf der jeweiligen Seite möglichst hoch ist. Wir wissen, dass Gaming-Produzenten, also Firmen, die Internetspiele, Computerspiele produzieren, ganz bewusst diese Spiele so gestalten, dass sie Abhängigkeit erzeugen. Es geht sogar so weit, dass die damit werben, ja, dass ein Spiel einen ultimativen Suchtfaktor aufweist. Ich denke mir aber, wenn Zigarettenhersteller damit werben würde, der wäre sofort weg vom Markt. Ja. Aber im Internet scheint das erlaubt zu sein. Man wirbt damit. Dieses Spiel hat den totalen Suchtfaktor. 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag kann man dieses Spiel spielen. Warum? Weil dieses Spiel eben eines ist, mit dem diejenigen, die es anbieten, Geld verdienen wollen und weil es ihnen gar nicht darum geht, dass Menschen daran eine Erfahrung von intensiv gesteigerter Lebendigkeit machen, wie es ursprünglich mal der eigentliche Sinn von Spielen gewesen ist. Ja? Und wo sowas passiert, wo sich also ökonomische Parameter in die Spielwelt quasi einschleichen, da gehen die Spiele kaputt. Jetzt im Falle der Online-Spiele kann man es eben daran erkennen, dass die Spielzeit und der Spielort aufgehoben wird. Eigentlich brauchen Spiele einen festen Zeitrahmen und einen räumlichen Rahmen. Das gibt es dann nicht mehr. Und was passiert? Es werden Abhängigkeiten erzeugt, Spielsucht, Spielabhängigkeit, und das, was eigentlich der Lebendigkeit des Menschen förderlich sein soll, wendet sich gegen sie. Das sind die Folgen, die die Ökonomisierung der Spielwelt mit sich ziehen. Man kann es auch bei manchen Sportspielen beobachten. Wie gesagt, Fußball, trotz dem vielen ökonomischen Juhai, was darum veranstaltet wird, hat sich bisher noch einigermaßen widersetzen können. Aber wenn man hört, was die FIFA und andere Sportverbände da im Augenblick planen, da bin ich ehrlich gesagt auch besorgt, ob nicht der Geist des Ökonomismus oder besser der Ungeist des Ökonomismus auch dieses Spiel früher oder später zerstören wird. Es wird dann noch besonders perfide da, wo die Welt der Ökonomie gezielt auch Spiele dienstbar macht oder das Spiel instrumentalisiert, um seine eigenen Zwecke zu verfolgen oder um ihre eigenen Zwecke zu verfolgen. Das hat dann was zu tun mit dem Stichwort Gamification. Das heißt, alle möglichen Prozesse werden in vermeintliche Spiele umgeformt, um auf diese Weise die Motivation von Beschäftigten und Mitarbeitern zu steigern. Und der Gipfel dieser ganzen Dynamik ist letztlich das, was man aus der Ökonomie als die Spieltheorie kennt, wo den Menschen weisgemacht werden soll, dass die gesamte Ökonomie quasi nach Maßgabe von Spielen funktioniert. Was aber einem groben Missverständnis geschuldet ist, nämlich dass man glaubt, wo immer Menschen miteinander kämpfen, um am Ende herauszufinden, wer gewinnt, habe man es mit Spielen zu tun. Das wird uns dann als die Grunddynamik der Ökonomie weiß gemacht und das halte ich tatsächlich für einen groben Etikettenschwindel. Aber um die Sache kurz zu machen, ich glaube, unsere Gesellschaft fällt schlicht und ergreifend auseinander, wenn sie ganz und gar von ökonomischen Kriterien und Parametern durchwirkt ist, wenn der Homo Ludens ganz und gar durch den Homo Ökonomicus verdrängt wird. Denn wenn wir uns mal daran erinnern, was ich eingangs sagte, Spielen bringt auch immer Menschen zusammen. Spiele sind soziale Ereignisse. Spiele fördern die Verbundenheit unter den Menschen. Die Ökonomie tut genau das Gegenteil. Sie schafft Konkurrenzverhältnisse und treibt eigentlich Keile zwischen die Menschen in einer Gesellschaft. Und deswegen glaube ich halt, dass wir das Spiel dringend retten müssen, weil es eben eine menschliche Kulturtechnik ist, die Menschen miteinander verbindet. Und wo wir sowas nicht mehr haben, drohen wir unter dem Zeichen einer kapitalistischen, konsumgesteuerten Wirtschaft gesellschaftlich auseinanderzufallen. Und das sollte nicht passieren.
Gäbe es denn die Möglichkeit, dass sozusagen das Spiel oder die Spielenden sich im Spiel selbst retten? Sie haben auch geschrieben, dass sich in diesem Spielraum oder das Spiel bedeutet immer einen Moment der Freiheit, weil in den Grenzen, die durch das Spiel gesetzt werden, etwas geschehen kann, was außerhalb nicht geschehen kann. Also es ist ein sozusagen ein Ausnahmezustand, ein Ausnahmeraum, der aber gezwungenermaßen sozusagen eigentlich auch nicht über seine Grenzen hinweg kann. Dennoch denke ich, wäre es vielleicht schön, zum Beispiel Erfahrungen von des Miteinanderspielens, und ich denke, das ist ja auch gerade was, woran es eben fehlt, das Vermögen zu kooperieren oder sich zu kollektivieren in unserer Gesellschaft, über das Spiel hinauszutragen. Oder was wären Ihre Rettungsvorschläge?
Spiele sind sowas wie Inseln der Lebendigkeit. Also inmitten einer ansonsten eben durch und durch ökonomisierten Gesellschaft schaffen sie eine Art Gegenwelt und eine Welt, in der Menschen auch die Erfahrung machen können, dass es eine andere Form menschlichen Miteinanders und Umgehens miteinander gibt als die des ökonomischen Wettbewerbs. Und deswegen glaube ich, dass Spielen gerade auch im Zusammenhang von Bildung und Erziehung einfach unbedingt wichtig ist, weil Menschen dort einfach lernen können, auf eine nicht konkurrenzgesteuerte oder wettbewerbsgetriebene Weise miteinander umzugehen, miteinander Spaß zu haben, auch mal gegeneinander anzutreten, aber dann auch gewinnen oder verlieren zu können. Das sind alles so kostbare Erfahrungen, von denen ich glaube, dass sie für junge Menschen unbedingt wichtig sind. Deswegen im Bereich Bildung, Erziehung, aber natürlich auch in dem ganzen Feld von Sportvereinen und so weiter, finde ich, ist es absolut wichtig, dass wir diese Spielwelten uns erhalten. Und ich finde auch, dass die öffentliche Hand da eine Verpflichtung hat, dafür Sorge zu tragen, dass diese Spielwelten nicht kaputt gehen. Das andere ist, ich glaube, man kann solche Inseln der Lebendigkeit auch dort etablieren, wo sie zunächst mal ganz fremd erscheinen, nämlich zum Beispiel in Unternehmen oder auch in der Politik. Warum denn eigentlich nicht? Ja, man kann ja, bleiben wir mal bei der Politik, durchaus spielerisch miteinander darum streiten, wer die besseren Argumente oder die plausibleren Ansichten hat. Man kennt das irgendwie aus dem englischen Kulturkreis, wo es die sogenannten Debattierclubs gibt, ja, wo man in einem spielerisch-sportlichen Format miteinander, gegeneinander antritt, um Redewettkämpfe abzuhalten, bei denen einer gewinnt und der andere verliert und wo es einfach darum geht, wer hat die überzeugenden Argumente. Warum macht man nicht mal eine Bundestagsdebatte in so einem Spielsetting? Warum sollte man es tun? Weil sich in dem Augenblick, wo eine Bundestagsdebatte als Spiel inszeniert wird, dort etwas zeigen kann, dort Dinge geschehen können, mit denen keiner gerechnet hatte und man vielleicht der Wahrheitsfindung ein Stückchen näher kommt als bei den üblichen abgedroschenen Phrasen, die da sonst so geklopft werden. Warum sollte man nicht in einem Unternehmen Spielzimmer einrichten, wo Menschen eben mal miteinander spielerisch kommunizieren können, ohne dass sie gleich irgendwie einen profitablen, verrechenbaren Output erwirtschaften? Wenn Unternehmen immer davon reden, sie brauchen sowas wie Kreativität und Innovationsfähigkeit, wäre das das Mittel der Wahl. Also ich glaube, langer Rede, kurzer Sinn, wir sollten die bestehenden Spielwelten, die wir haben, schützen und vielleicht noch ein Stückchen ausdehnen. Aber wir sollten vor allen Dingen auch ganz neue Spielräume und Spielzeiten etablieren, um einfach diesen Homo Ludens, den spielenden, geselligen, kreativen Menschen, nicht vollends durch den immer nur wirtschaftenden Homo Economicus verdrängen zu lassen.
Ja, das ist auf jeden Fall eine Gratwanderung, politisch wie wirtschaftlich, weil das Spiel sozusagen in seinem unnützlich Sein ja dann doch wieder auch zum Teil nützlich gemacht wird.
Also es kann funktionieren, aber es funktioniert tatsächlich nur dann, wenn man eben in seinem Bewusstsein diese ganz klare Scheidung zwischen Spielwelt hier und jetzt sage ich mal ökonomischer Welt dort aufrechterhält. Die früheren Kulturen, die in diesen Dingen sehr viel intelligenter waren als wir heute, die haben das genau verstanden. Man kann diese klare Zäsur zwischen Spielwelt und Nichtspielwelt dadurch ins Bewusstsein der Menschen befördern, dass man für das Spiel extra Spielkleidung anzieht. Überlegen Sie mal, in ganz vielen Spielwelten ist es so, dass diejenigen, die am Spiel teilnehmen, allein schon durch ihre Kleidung sich von den Nichtspielern unterscheiden. Das war sogar früher mal im Spielcasino so, ja, dass man dafür als Herr einen Smoking und als Dame das Abendkleid anziehen musste, wenn sie irgendwie in Baden-Baden ins Spielcasino gehen, ist nicht, um irgendeine verstoppte Luxus-Society zu bedienen, sondern um zum Ausdruck zu bringen, wenn ich hier hingehe, bin ich eben in einer Spielwelt und bin nicht im Büro, wo es darum geht, Geld zu verdienen, sondern ins Spielcasino, so war es zumindest ursprünglich, gehe ich, weil ich einen spannenden, unterhaltsamen, geselligen Abend erleben möchte. Und wenn Sie da hingehen, weil Sie Geld verdienen wollen und nicht damit leben können, dass Sie am Ende mal 10.000 Euro verlieren, haben Sie da nichts verloren, dann gehen Sie lieber woanders hin. Ja? Also es geht wirklich um die innere Haltung und die kann man eben durch so etwas wie die Kleidung, die man sich für ein Spiel anzieht oder eben nicht, kann man das noch unterstützen. Finde ich, ist sehr interessant. Man kann da durchaus mal Experimente versuchen. Ja? Auch in der Politik, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, im britischen Oberhaus ist es ja so, dass die Teilnehmer einer Parlamentssitzung dort immer noch eine Perücke aufziehen, wenn sie in den Saal treten. Ja? Das kommt uns irgendwie verschoben britisch vor, hat aber Sinn, weil eben die letztlich noch das Bewusstsein dafür haben, dass auch ein Parlament eine Spielinszenierung sein kann, wo es eben nicht darum geht, wer als Person Recht hat, sondern wer als Spieler, als Darsteller einer Meinung sich gegen den anderen durchsetzen kann. Und dann kann man halt die Perücke abnehmen und hinterher in der Kantine steht man halt wieder mit seinem politischen Gegner, hat Shake Hand und macht Shake Hands und versteht sich bestens. Also, langer Rede, kurzer Sinn. Man kann, glaube ich, mit ein bisschen Fantasie und Kreativität durchaus solche Spielwelten auch dort etablieren, wo man sie nicht erwarten würde. Und wenn man es tut, wird es den Menschen überall gut tun.